Im April 2011 lebte der 86-jährige Patrick Carnes in der größten Kleinstadt der Welt, Reno, Nevada, bekannt für seine Casinos und die Tourismusbranche. Reno ist der Verwaltungssitz und die größte Stadt des Washoe County mit einer Bevölkerung von etwas über 200.000 Menschen. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wurde der Zweiter Weltkrieg-Veteran von seinen Bekannten als geistig klar und lebensbegeistert beschrieben. Obwohl er seine Frau einige Jahre zuvor verloren hatte, hatte Patrick einen Hund namens Lucky adoptiert, der ihm, so sagte er, half, Verantwortung zu übernehmen und engagiert zu bleiben. Am 13. April 2011 kehrten Patrick und Lucky nach Reno zurück, nachdem sie Verwandte in Toledo, Ohio, besucht hatten. Patrick fuhr seinen grünen Subaru Forester, als er gegen 9 Uhr abends in die Nähe der Stadt Wells, Nevada, kam. Als er sich einem Beamten der Nevada Highway Patrol näherte, wechselte er die Spur nicht korrekt, was dazu führte, dass er von eben diesem Beamten angehalten wurde. Der Polizist wies Patrick darauf hin, dass sein Verhalten gefährlich sei und verzichtete nur auf ein Bußgeld, nachdem Patrick erklärte, er sei lediglich einem Lastwagen vor ihm gefolgt. Patrick versprach, nachts nicht mehr zu fahren, und die Dashcam des Beamten filmte Lucky, wie er auf dem Rücksitz mit dem Schwanz wedelte, was darauf hindeutete, dass zwischen ihnen keine Spannung oder Konfrontation herrschte. Der Beamte erklärte später, Patrick habe völlig gefasst und nüchtern gewirkt, ohne Grund, ihm die Weiterfahrt zu verwehren. Am nächsten Morgen jedoch, kurz vor 6 Uhr, wurde Patricks Auto vollständig verlassen in der Nähe eines Ortes namens Winnemucca gefunden, mehr als 150 Meilen entfernt. Das Fahrzeug steckte in einem Salbeibusch und war gegen den Verkehr gerichtet, hatte aber noch Benzin und war grundsätzlich fahrbereit. Es gab keine Anzeichen von Kampf oder Gewalt, nur ein einzelnes Paar Fußspuren, die vom Auto wegführten. Außerdem fehlte im Auto nichts. Es schien, als sei Patrick nur mit der Kleidung weggegangen. Unter den zurückgelassenen Gegenständen befand sich eine Karte der Rastplätze auf seiner Rückroute nach Reno, das einzige, was die Polizei über seine Reisepläne hatte. Winnemucca lag nicht in der Nähe dieser Punkte, weshalb sich die Frage stellt, was verursachte diesen drastischen Umweg und was geschah mit Lucky, seinem treuen Begleiter. 3 Tage später berichtete ein Zeuge, einen Hund gesehen zu haben, der Luckys Beschreibung entsprach, in der Nähe der Ausfahrt Pumpernickel bei Winnemucca. Eine gründliche Suche in der Gegend brachte jedoch keine Spur des braunen Labradors zutage. Interessanterweise wurde 5 Jahre zuvor ein weiteres verlassenes Fahrzeug in der Nähe derselben Ausfahrt gefunden, fast am selben Ort wie Patricks Auto. Judith Casita, eine 62-jährige Bewohnerin von Reno, wurde zuletzt am Valentinstag 2006 in ihrem Mazda Pickup von 1991 gesehen. Ihr Fahrzeug wurde etwas mehr als 2 Wochen später, am 5. März, verlassen, aber noch fahrbereit gefunden. Über Judiths Fall ist wenig bekannt, aber es wurde berichtet, dass sie einen Zettel hinterlassen hatte, auf dem sie angab, depressiv wegen ihres Lebens und ihrer Ehe zu sein. Obwohl der Valentinstag als Datum für einen Akt im Zusammenhang mit Eheproblemen passend erscheint, ist es bemerkenswert, dass ihr Fahrzeug exakt am selben Ort und unter denselben Bedingungen wie Patricks gefunden wurde. Während einige vermuten, dass diese vermissten Fälle nur einen verlorenen alten Mann und eine Frau, die sich das Leben genommen hat, betreffen, argumentieren andere, dass sowohl Judiths als auch Patricks Verschwinden das Werk eines Serienmörders in Nevada sein könnten, obwohl nicht klar ist, warum Polizei oder Journalisten auf diese Theorie kommen würden. Es gibt zahlreiche Artikel über vermisste Personen in der Gegend. Ein Artikel beschreibt Patricks Fall als den letzten in einer Reihe von vermissten Fällen und nennt die Fälle von Rita Critia, die lebend gefunden wurde, sowie Albert Critione und Grant Model. Unabhängig davon, was man zu glauben wählt, wurde Patrick Ende 2014 offiziell vom Staat Nevada für tot erklärt. Es scheint jedoch, dass der Schlüssel zur Lösung seines Verschwindens mit vielen anderen Fällen verbunden ist. Wenn herausgefunden wird, was mit Personen wie Judith geschah, könnte man verstehen, was mit Patrick passiert ist. Ob ein Serienmörder oder ein anderes düsteres Phänomen dahinter steckt, die Wahrheit liegt darin, ihre Körper zu finden. Die Tatsache, dass es nur ein einziges Paar menschlicher Fußspuren gab, ohne Spuren von Lucky, deutet darauf hin, dass etwas sehr, sehr Ernstes geschehen sein muss, damit Patrick seinen Begleiter zurückließ. Es stimmt, dass Patrick fast 90 Jahre alt war und es körperlich schwierig gewesen wäre, ihn zu überwältigen. Aber er war auch ein Kampfveteran und generell eine sehr widerstandsfähige Person. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ohne Widerstand entführt oder getötet wurde, erscheint extrem gering. Also, was hielt ihn in jener Nacht auf? Was erschreckte ihn so sehr, dass er seinen geliebten Labrador zurückließ? Das sind Fragen, die vielleicht nie beantwortet werden. Und vielleicht ist es besser so, denn wer weiß, ob wir auf die Wahrheit hinter so vielen vermissten Fällen vorbereitet sind. Das geschah in den 1980er Jahren, als wir noch kein Jeep auf dem Armaturenbrett, kein Google Maps und nichts hatten, was uns auf dem Weg helfen konnte. Alles, was wir hatten, waren unsere alten Straßenkarten mit Kaffeeflecken, um uns zu orientieren. Aber bevor ihr denkt, ich würde nostalgisch auf glücklichere, einfachere Zeiten zurückblicken, liegt ihr falsch. Ich würde keine Million Dollar dafür geben, zurückzugehen, denn hätte ich damals GPS gehabt, wäre ich vielleicht nicht in die Hälfte der Probleme geraten, die ich hinter dem Steuer hatte. Ich habe heute zwei Vorfälle zu erzählen und der erste ereignete sich südlich der Grenze, in Mexiko. Ich machte die 40-Meilen-Reise von Aurelia nach Chilhidalgo und zurück. Damals gab es nur zwei mögliche Routen. Eine war die Bundesstraße, die gar nicht so schlecht war, aber die andere war die alte Nationalstraße, von der ich fast sicher bin, dass sie von einem echten Sadisten entworfen wurde. Es war eine hügelige Straße, die bei den Einheimischen als Mil Cumbres bekannt war, was 1000 Kurven bedeutet, und das zu Recht, denn es war wie eine Achterbahnfahrt in Etappen. Ich habe von anderen Fahrern gehört, dass ihnen beim Befahren schwindelig wurde. Ironischerweise, so schrecklich sie zu fahren ist, bietet sie einige der besten Ausblicke, die man erleben kann. Wenn man langsam und vorsichtig fährt, kann es ziemlich angenehm sein. Besonders mein Großvater liebte es, dort zu fahren. Die Leute sagten, er sei verrückt, und wahrscheinlich war er es ein wenig. Aber er hatte recht, was Mil Cumbres anging. Manchmal überwiegen die Belohnungen wirklich die Risiken. An einem bestimmten Tag fuhren mein Großvater und ich über Mil Cumbres und genossen den Sonnenuntergang über Michoacán. Als es dunkel wurde, entschied mein Großvater, noch eine letzte Runde über die Straße zu drehen, bevor wir nach Hause zurückkehrten. Ich schaute aus dem Fenster und bewunderte die Sterne am Himmel, die dort oben so unglaublich aussahen. Es war schon immer eine meiner liebsten Sachen, wenn ich als Kind nach Mexiko reiste. Ich verlor mich darin, die Weite des Universums zu bestaunen. Plötzlich trat mein Großvater so stark auf die Bremse, dass ich im Sitz nach vorne geschleudert wurde. Ich dachte, wir hätten gerade noch einen Unfall verhindert, aber als ich die Straße betrachtete, war kein anderes Auto in Sicht. Ich fragte ihn, was los sei, in der Hoffnung, es sei ein Fehlalarm, aber er wirkte wirklich erschrocken, während er zurücksetzte und das Auto drehte. Da stand mein Großvater, steif wie eine Eiche und von etwas verängstigt, also geriet auch ich natürlich in Panik. Ich drehte mich auf meinem Sitz, während er das Auto wendete und versuchte zu sehen, wovor er floh, aber die Straße war immer noch leer. Als ich beschleunigte, sah ich etwas zwischen den Bäumen am Straßenrand bewegen. Es war nur eine Silhouette, aber man konnte erkennen, dass es eine Person war, die etwas Langes und Schweres trug, das sich später als Waffe herausstellte. Jahre später erfuhr ich, dass Banditen auf diesen Straßen operierten. Normalerweise griffen sie nur Lastwagen oder auffällige Autos von Geschäftsleuten an, aber als mein Großvater diese Typen aus den Bäumen auf uns zukommen sah, wollte er kein Risiko eingehen. Definitiv die gruseligste Geschichte meiner Kindheit. Obwohl ich glaube, dass die eigentliche Angst daraus entstand, zu sehen, wie verängstigt meine Großmutter war. Auf der anderen Seite habe ich eine Geschichte aus meinen 30ern, als ich allein fuhr. Ich brauchte keine kindliche Neugier, um einen Todesangstschock zu bekommen. Diese Geschichte ist nicht so lang wie die aus Mexiko, aber wie ihr sehen werdet, braucht sie das auch nicht. Ich fuhr zu den Eltern auf dem Land in Illinois, eine Strecke, die ich unzählige Male gefahren war, also war ich völlig im Autopilotmodus. Plötzlich sah ich einen Hirsch am Rande meines Blickfeldes und trat auf die Bremse, um ihn bei 60 Meilen pro Stunde nicht zu überfahren. Mein Herz schlug heftig, während ich wartete, dass das Tier die Straße überquerte, aber es kam nicht. Da das Licht meines Autos kaputt war, hatte ich eine kleine Taschenlampe und eine Karte auf dem Beifahrersitz. Ich fragte mich, wohin der Hirsch verschwunden sein könnte, griff die Taschenlampe und begann, die Bäume am Straßenrand abzusuchen. Nach einem Moment sah ich die Augen des Hirsches im Licht meiner Taschenlampe aufblitzen, also wusste ich, dass er noch da war und mich ansah. Aber als ich ihn schließlich anleuchtete, stellte ich fest, dass es gar kein Hirsch war. Es war nur der Kopf eines Hirsches, der in die Erde gesteckt war und auf die Straße starrte. Ich habe in meinem Leben noch nie so stark aufs Gaspedal getreten. Ich schoss davon, als wäre ich eine Atombombe kurz vor der Explosion. Ich quietschte mit den Reifen. Und egal wie schnell ich fuhr, es schien nicht genug zu sein. Ob es ein makabrer Scherz lokaler Jäger oder etwas Unheimlicheres war, weiß ich nicht. Aber ihr könnt wetten, dass ich diese Straße nie wieder im Autopilot fuhr. Ich wollte nicht noch einmal jemandem begegnen, der dem armen Tier den Kopf abgehackt hatte. Ich war 29 Jahre alt, als dieses Erlebnis geschah, und fuhr eine relativ kurze Strecke mit meiner 5-jährigen Tochter. Mein Mann und ich hatten geplant, zu seinen Eltern außerhalb der Stadt zu fahren und ein paar Wochen bei ihnen zu bleiben. Mein Mann arbeitet bis spät, also hatten wir vereinbart, dass es besser wäre, wenn meine Tochter und ich zuerst losfahren würden und er uns ein paar Stunden später folgen würde. Es war Winter, also wurde es früh dunkel. Wir fuhren gegen 15 Uhr los und um 16.30 Uhr war es bereits stockdunkel. Uns blieb noch etwa 1,5 Stunden bis zum Haus meiner Schwiegereltern und ich war ziemlich zuversichtlich, dass wir ohne Zwischenfälle ankommen würden. Es war kein ungutes Gefühl, aber als Mutter dachte ich im Hinterkopf definitiv darüber nach. Wir fuhren eine unbeleuchtete, vollkommen einsame Nebenstraße entlang. Das Gefühl, völlig allein zu sein, gefiel mir nicht besonders, aber ich versuchte es zu ignorieren und sagte mir selbst, dass wir schneller ankommen würden, als ich es bemerken würde. Wir waren diesen Weg schon unzählige Male gefahren und es war uns nie etwas passiert. Wir waren etwa 30 Minuten vom Haus entfernt, als ich in der Ferne blinkende Lichter bemerkte. Es waren gelbe Blinklichter mitten auf der Straße, die ich schnell als Notlichter eines Autos erkannte. Ein ungutes Gefühl breitete sich aus und es gefiel mir nicht, dass sie nicht am Straßenrand, sondern mitten auf der Straße standen. Ich hielt etwa 25 bis 30 Meter davor an und überlegte, was ich tun sollte. Eines war mir klar, auf keinen Fall würde ich anhalten, um diesen Leuten zu helfen. Ich war eine Frau Ende 20, allein mit meiner kleinen Tochter. Ich müsste verrückt sein, um anzuhalten und jemandem zu helfen. Ich würde später anrufen, um Hilfe zu holen, aber das war das Beste, was ich tun konnte. Ich bin sicher, jede andere Frau an meiner Stelle hätte dasselbe empfunden. Die Sicherheit des eigenen Kindes geht immer vor. Ich blieb dort, was wie 30 Minuten erschien, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Ich hatte keinen Empfang, also war es keine Option, meinen Mann oder meinen Schwiegervater anzurufen. Schließlich entschied ich mich umzukehren und nach Hause zu fahren, um auf meinen Mann zu warten und gemeinsam zu fahren. Das Problem war nur, dass es eine zweispurige Straße war und ich mehr als ein 3-Punkt-Wendemanöver brauchte, um umzudrehen. Ich begann zu zögern, aber als ich in den Rückspiegel blickte, sah ich Schatten, die sich schnell hinter meinem Auto bewegten. Im Mondlicht konnte ich sie ein wenig erkennen, aber nicht genau identifizieren. Sie kamen auf etwa 10 Meter hinter meinem Auto heran und ich erkannte, dass es Menschen waren, die offenbar etwas trugen. Ich konnte nicht länger dort bleiben. Mein Körper reagierte schneller als mein Verstand. Ich fuhr los und gab Vollgas. Es war kein schnelles Auto, aber es tat, was nötig war. Ich fuhr direkt auf das stehende Auto zu und hatte keine andere Wahl, als so gut wie möglich an den Seiten der Straße vorbeizufahren. Beim Vorbeifahren sah ich, dass mehr Menschen von den Seiten des Weges kamen und anfingen, Dinge zu werfen, um mich zum Anhalten zu bringen. Ich streifte eine von ihnen, die zu Boden fiel. Etwas traf meine Windschutzscheibe, die dabei leicht splitterte, und was auch immer es war, flog auf den Beifahrersitz. Ich schrie vor Schreck und fühlte mich schlecht, weil mein Schrei meine Tochter zum Weinen brachte. Ich sagte ihr, dass alles gut sein würde, aber sie war 5 Jahre alt und nichts, was ich sagte, tröstete sie. Ich fuhr weiter, ohne das Gaspedal loszulassen und versuchte, so viel Abstand wie möglich zwischen uns und diesen Menschen zu bringen. Ehe ich mich versah, erreichten wir die Straße meiner Schwiegereltern. Sie hatten ein Sicherheitstor und ich drückte den Knopf, um hineinzukommen. Sofort merkten sie, dass ich in Aufregung war. Sie ließen uns passieren und mein Schwiegervater empfing mich am Eingang mit seiner Waffe. Ich weinte. und meine Tochter schluchzte auf der Schulter ihrer Großmutter. Wir wurden ins Haus gebracht und ich erzählte ihnen alles, was passiert war. Mein Schwiegervater war schon immer sehr beschützend gegenüber meiner Tochter und mir und man konnte seine Wut deutlich spüren. Er hörte nicht auf, mich zu fragen, ob uns jemand bis hierher gefolgt sei, und ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung. Ich hatte nicht auf die Autos hinter mir geachtet, sondern mich nur darauf konzentriert, ihr Haus zu erreichen, wo wir sicher sein würden. Meine Schwiegereltern nehmen Sicherheit sehr ernst. Sie haben unzählige Waffen und Überwachungskameras auf dem gesamten Grundstück und im Haus. Sie überprüften die Kameras und bemerkten dasselbe Auto, das immer wieder durch das Tor fuhr, als würde es die Straße abfahren, wenden und mehrmals zurückkehren. Wir beschlossen, die Polizei zu rufen, aber die sagten, dass sie nichts tun könnten, da es technisch gesehen kein Notfall sei und wir weit außerhalb ihrer Zuständigkeit lagen. Mein Schwiegervater erklärte ihnen sehr deutlich, dass jeder, der sein Grundstück betritt, sofort erschossen würde. Sie antworteten, dass dies in seinem Recht liege, und das war alles. Er bewaffnete meine Schwiegermutter und mich und sagte uns, wir sollten im Haus bleiben. Er rief meinen Mann an, der noch eine Stunde entfernt war, und ging hinaus, um das Grundstück zu überprüfen. Wir sahen die Kameras, und genau als er sich dem Tor näherte, tauchte das Auto wieder auf, blieb diesmal aber am Eingang stehen. Zwei Personen stiegen aus. Offensichtlich hatten sie meinen Schwiegervater nicht kommen sehen. Sie versuchten, das Tor zu öffnen, und da wir nichts hören konnten, sahen wir nur, wie mein Schwiegervater auf sie zulief und in die Luft schoss. Wir konnten erkennen, dass er ihnen etwas zurief, aber wir wussten nicht was. Sie stiegen wieder ins Auto und fuhren hastig davon. Wir waren uns nicht sicher, ob sie zurückkehren würden, aber ich hatte das Gefühl, dass es das gewesen war. Mein Mann kam eine Stunde später an und entschuldigte sich unaufhörlich dafür, dass er mich allein hatte fahren lassen. Aber ich sagte ihm, dass es nicht seine Schuld war und dass das Ergebnis dasselbe gewesen wäre, wenn er bei uns gewesen wäre. Wir waren sicher. Und das war das Wichtigste. Ein paar Tage später hörten wir in den Nachrichten, dass es in der Gegend einige Autodiebstähle gegeben hatte, aber glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Ich hasse es immer noch, daran zu denken, was passiert wäre, wenn ich diese Menschen nicht hinter dem Auto gesehen hätte. Was sie getan hätten, will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin dankbar, dass wir wohlbehalten sind und kann sagen, dass ich nachts nicht ohne Schutz fahre, sei es mein Mann oder eine Waffe. Ich habe festgestellt, dass Online-Dating verrückt sein kann. Lassen Sie mich das gleich zu Beginn sagen. Man sieht Fotos von jemandem im Internet, schreibt eine Zeit lang miteinander und trifft die Person dann, ohne sich sicher sein zu können, dass sie wirklich die auf den Bildern ist. Es ist wirklich absolut unglaublich. Ich wünschte nur, ich hätte das gewusst, bevor ich Tinder heruntergeladen habe. Ich hatte einige Dates mit Jungs, die ich auf Tinder kennengelernt hatte, aber es hat nie funktioniert. Die meisten wollten nur zwanglose Treffen oder waren noch nicht bereit für eine feste Beziehung. Natürlich gibt es auch einige Ausnahmen, aber denen bin ich nicht oft begegnet. Nach ein paar Monaten auf Tinder lernte ich einen Jungen in der App kennen, der zu gut schien, um wahr zu sein. Er war absolut attraktiv und als er mir schrieb, war ich sehr aufgeregt. Je mehr wir miteinander sprachen, desto mehr freute ich mich, weil ich merkte, dass wir so viele Gemeinsamkeiten hatten. Er war so freundlich und witzig, und nach dem, was er mir von sich erzählte, schien er wirklich der Junge meiner Träume zu sein. Nach ungefähr einer Woche des Schreibens fragte er mich, ob ich ausgehen wollte. Ich schlug eine Bar in der Nähe meiner Wohnung vor, aber er wollte zum Abendessen gehen. Normalerweise gehe ich beim ersten Date nur etwas trinken, um schnell gehen zu können, falls alles schief läuft. Aber dieser Junge gefiel mir sehr und schien anders zu sein, also stimmte ich dem Abendessen zu. Aus Gründen der Anonymität nennen wir ihn Oliver. Ich wollte eigentlich alleine zum Restaurant gehen, aber er bestand darauf, mich abzuholen, mit dem Argument, dass ein Gentleman das tun sollte und so weiter. Es war nicht die beste Idee, ja zu sagen, aber anscheinend war ich nicht so klug, wie ich dachte, denn ich gab ihm meine Adresse. Er sagte, er würde mich am nächsten Tag gegen 19 Uhr abholen und ich war sehr aufgeregt. Ich erzählte meinen Freunden, wohin wir gingen, und sie meinten, ich sei dumm, ihm meine Adresse zu geben, obwohl ich ihn noch nie getroffen hatte. Ich dachte, sie seien nur eifersüchtig, also schenkte ich ihren Worten keine Bedeutung. Ich begann gegen 18 Uhr mich fertig zu machen, und genau um 19 Uhr klingelte es an meiner Tür. Ich öffnete und war sofort enttäuscht von dem, was ich sah. Er sah überhaupt nicht wie auf seinen Fotos aus. Naja, überhaupt nicht. Natürlich war er dieselbe Person, aber mindestens 10 bis 15 Jahre älter. Ich sagte nichts und beschloss, das Date zu versuchen, weil mir seine Persönlichkeit in den Nachrichten immer noch gefiel. Zumindest öffnete er die Tür für mich und stieg ins Auto. Wir fuhren zum Restaurant, das etwa 30 Minuten entfernt war. Er sagte mir, wie schön ich aussah und dass ich auf jeden Fall noch hübscher sei als auf meinen Fotos. Dann fragte er auf sehr unangenehme Weise: Und ich? Sehe ich besser aus als auf meinen Fotos? Zuerst dachte ich, er würde scherzen. Aber nein, er musste wissen, dass er viel weniger attraktiv war als auf den Fotos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber meine Mutter hatte mir immer geraten, ehrlich zu sein. Also sagte ich, dass er gut aussah und fragte dann, wann er diese Fotos gemacht hatte. Er war sofort beleidigt, also entschuldigte ich mich und sagte ihm, er solle meinen Kommentar vergessen. Ich hoffte, wir könnten weitermachen, aber offensichtlich nahm er es sehr persönlich und schwieg 5 Minuten lang wie ein großes Kind. Ich begann zu bereuen, mit ihm ausgegangen zu sein und definitiv ihm meine Adresse gegeben zu haben. Ich kannte den Weg zum Restaurant, also folgte ich seiner Route während der Fahrt. Ich bemerkte, dass er die Straße zum Restaurant verpasst hatte und sagte ihm, er solle an der nächsten Kreuzung abbiegen, aber er antwortete nicht. Er fuhr an der nächsten Kreuzung vorbei und ich bekam Angst. Ich sagte ihm erneut, er müsse abbiegen, aber wieder antwortete er nicht. Wir fuhren auf der Straße weiter und ich fragte immer wieder, was er tat und wohin wir gingen, aber er weigerte sich, mich anzusehen. Wir hielten an einer Ampel und ich wusste, dass ich aus dem Auto heraus musste. Ich ging, um die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Es gab keinen Come and Turn-Knopf zum Entriegeln und es war eine der Sicherheitsverriegelungen, die in der Tür zurückgezogen werden, so dass ich sie nicht manuell öffnen konnte. Ich war gefangen. Ich zog mein Handy heraus und schickte so diskret wie möglich meinen Standort an eine Freundin. Nach einer Weile fuhr Oliver auf einen leeren Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft. Er parkte am Rand des Platzes. Ich wusste nicht genau, was er vorhatte, aber ich hatte eine Ahnung und war nicht bereit, es geschehen zu lassen. Er löste den Sicherheitsgurt und ich griff in meine Tasche. Er packte meine Arme und versuchte, mich zu immobilisieren. Ich wehrte mich mit aller Kraft. Schließlich ließ er meinen Arm los und ich zog mein Pfefferspray heraus und sprühte es direkt ins Gesicht. Das Problem bei Pfefferspray in einem so kleinen Raum ist, dass man selbst auch betroffen ist. Meine Augen begannen sofort zu brennen, während er neben mir schrie und mich mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpfte, während er versuchte, sich das Gesicht mit seinem Hemd abzuwischen. Während des Kampfes gelang es mir, die Türen zu erreichen und zu entriegeln. Ich öffnete die Tür, fiel auf den Boden und schürfte mir die Knie auf. Mir war schwindelig und meine Brust brannte von den Dämpfen des Sprays. Ich versuchte aufzustehen, fiel aber immer wieder. Ich stolperte, während ich mich langsam über den Parkplatz bewegte. Ich hörte, wie sich seine Tür öffnete und er schrie, ich solle zurückkommen. Ich blickte zurück und sah durch Tränen und verschwommenes Sehen, wie er stolperte, während er mir folgte. Ich schrie um Hilfe, aber niemand war in der Nähe. Oliver sagte, er hätte nur gescherzt und wolle mir keine Angst machen, dass wir zurück ins Auto gehen und zum Restaurant fahren würden, wie geplant. All dies, während er vor Schmerz über das Spray schrie. Es war furchterregend und ich fragte mich ernsthaft, ob er wirklich dachte, dass ich ihm glauben und ins Auto zurückgehen würde. Er erreichte mich, als ich gerade die Türen des Geschäfts erreichte und packte mich an den Schultern, um mich zurückzuziehen, aber die Türen waren bereits offen. Ich schrie um mein Leben und ein Mann kam herausgerannt und sagte Oliver, er solle mich loslassen, was er sofort tat. Der Mann half mir aufzustehen und versuchte, Oliver aufzuhalten, aber er ging zurück ins Auto und fuhr weg. Die Polizei wurde gerufen und sie sagten, sie würden eine Untersuchung einleiten, aber es passierte nie etwas. Glauben Sie es oder nicht, sie fanden diesen Typen nie. Ich zog aus diesem Haus aus und zog wieder zu meinen Eltern. Eine Zeit lang war ich sehr paranoid, dass er mich finden würde, aber es geschah nie. Jetzt nutze ich meine Geschichte als Warnung für andere Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden könnten. Und auch an die Männer. Man weiß nie, wer einem Schaden zufügen könnte, aber es ist möglich und passiert. Also bitte seien Sie vorsichtig. Meine Freundin und ich sind abenteuerlustige Typen. Wir gehen so oft wie möglich nach draußen und machen buchstäblich jede mögliche Outdoor-Aktivität. Diesmal entschieden wir spät am Tag, dass wir etwa eine Woche campen gehen wollten. Keiner von uns hat einen typischen Job mit festen Arbeitszeiten. Am besten lässt es sich so erklären, dass wir im Grunde genommen unsere eigene Zeitplanung bestimmen, obwohl wir insgesamt für ein größeres Unternehmen arbeiten. Wir packten unsere Rucksäcke und machten uns auf den Weg zum Campingplatz. Es ist ein Staatspark, in dem man bis zu 14 Tage kostenlos campen kann, ohne Genehmigungen oder Freigaben. Wir fuhren eine Weile auf einer Schotterstraße und ich beging den schrecklichen Fehler, das Fernlicht nicht einzuschalten. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach nicht daran gedacht und es sollte sich als etwas erweisen, das ich den Rest meines Lebens bereuen würde. Es half auch nicht, dass ich zu schnell für das Gelände und die späte Stunde fuhr. Im Handumdrehen schrie meine Freundin und nur wenige Meter vor dem Auto sahen wir beide einen großen, umgestürzten Baum mitten auf dem Weg. Ich konnte nichts anderes tun, als scharf zu bremsen und zu hoffen, dass wir vor dem Aufprall anhalten würden. Natürlich hatten wir kein Glück. Wir prallten gegen den Baum und ich war für ein paar Sekunden bewusstlos. Ich erinnere mich, dass ich benommen aufwachte, mit einem intensiven Summen in den Ohren. Aber meine Hauptpriorität war sicherzustellen, dass es meiner Freundin gut ging. Um die Geschichte zu vereinfachen, werde ich sie Jessica nennen. Ich sah sie an und sie war völlig bewusstlos. Es war dunkel, aber der Mond beleuchtete ihr Gesicht gerade genug, um zu erkennen, dass ihre Augen geschlossen waren. Ich rief ihren Namen, um sie zu wecken, aber sie reagierte überhaupt nicht. Ich holte mein Handy aus der Tasche, schaltete die Taschenlampe ein und richtete sie auf sie. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, aber was ich sah, hätte ich definitiv nicht vorhersehen können. Zuerst sah ich das Blut. Sie trug ein weißes T-Shirt, also war es ziemlich offensichtlich. Dann bemerkte ich natürlich den Ast, der durch ihre Brust ging. Es war kein großer Ast, wahrscheinlich so dick wie ein Finger oder so. Ich weiß, dass das ein seltsamer Vergleich ist, aber mir fällt nichts anderes ein. Er hatte die Windschutzscheibe durchstoßen und war noch am Baum befestigt. Ich wollte sie nicht bewegen, um keine weiteren Schäden zu verursachen, also berührte ich sie nicht. Ich versuchte, den Notruf zu wählen, aber es gab keinen Empfang. Ich begann darüber nachzudenken, was ich tun könnte, um ihr zu helfen, aber es gab nur sehr wenige Möglichkeiten. Der Wagen sprang nicht einmal an, also war fahren. Selbst wenn es die richtige Idee gewesen wäre, nicht möglich. Ich hatte ein Messer in der Tasche, also kam mir die nächste logische Lösung in den Sinn. Den Ast abzuschneiden, sie aus dem Fahrzeug zu holen und an den Straßenrand zu legen, damit wir Hilfe bekommen konnten, ohne dass jemand anderes gegen das Auto fuhr und die Situation verschlimmerte. Ich stieg auf die Motorhaube und versuchte mit aller Kraft den Ast zu schneiden, aber das Messer war klein und kam nicht voran. Ich geriet in Panik. Es waren bereits über 30 Minuten vergangen und sie war immer noch nicht wach. Ich kehrte zum Auto zurück und begann zu beten, etwas Seltsames für mich, da ich seit meiner Kindheit nicht gebetet hatte, aber ich war bereit, alles zu versuchen. Ich hatte das Gefühl, stundenlang zu beten, obwohl nur weitere 30 Minuten vergangen waren. Ich klammerte mich an eine kleine Hoffnung, weil sie in dieser Stunde nicht aktiv blutete. Der Ast war nicht in der Mitte ihrer Brust, also hoffte ich, dass ihr Herz nicht getroffen wurde. Ich fühlte ihren Puls. Er war nicht stark, aber er war noch da. Ich konnte nur hoffen, dass jemand auftauchte, um uns zu helfen. Ich weiß nicht, ob es Gott oder Glück war, aber ich begann, Licht hinter uns zu sehen, das den Innenraum des Autos füllte. Ich stieg so schnell wie möglich aus und begann zu schreien und dem Fahrer Zeichen zu geben. Er hielt direkt hinter unserem Auto an, senkte das Fenster und fragte, was los sei. Ich erklärte schnell und er sagte mir, ich solle langsamer sprechen, weil er mich nicht verstand. Ich erklärte langsamer und sein Gesichtsausdruck änderte sich sofort, als er verstand, was ich sagte. Er stieg aus seinem Wagen und ging mit einer Taschenlampe zur Beifahrertür, um Jessica zu beleuchten. Ich hörte ihn fluchen und er sagte mir, dass unsere einzige Hoffnung sei, den Ast zu schneiden und zu versuchen, sie in seinem Auto zur EMT-Station zu bringen, da auch er keinen Empfang hatte. Er hatte eine Kettensäge hinten in seinem Wagen und ich war verängstigt. Das Zittern des Astes könnte ihr noch mehr schaden, aber es gab keine andere Möglichkeit. Er begann etwa 30 Zentimeter von ihrer Brust entfernt zu sägen. Ich bedeckte sie mit einer Decke, um zu verhindern, dass Sägespäne in die Wunde gelangen. Ihr Körper zitterte ein wenig, aber da sie bewusstlos war, spürte sie zumindest keinen Schmerz. Schließlich war sie frei vom Baum. Der Mann half mir, sie so sanft wie möglich auf den Rücksitz seines Wagens zu legen. Ich stieg auf den Beifahrersitz und er begann, den Berg hinunterzufahren. Jessica blieb die ganze Zeit bewusstlos. Es dauerte 20 Minuten, bis wir die EMT-Station erreichten, von deren Existenz ich nicht einmal wusste. Sie waren überrascht, uns zu sehen, da sie normalerweise zu Notfällen gerufen werden. Sie legten sie in einen Krankenwagen und ich fuhr mit ihr mit. Das nächstgelegene Krankenhaus war zum Glück nicht weit, aber es war kein Traumazentrum, also musste sie mit dem Hubschrauber in die größere Stadt, etwa eine Stunde entfernt, gebracht werden. Sie hatte ein durchlöchertes Lungenflügel, aber zum Glück hatte sie nicht viel Blut verloren und ihr Herz war nicht beschädigt. Der Arzt sagte, wenn der Ast nur einen Zoll weiter links gewesen wäre, hätte er ihr Herz durchbohrt und sie wäre wahrscheinlich Minuten nach dem Unfall gestorben. Sie blieb fast 2 Wochen im Koma und als sie schließlich aufwachte, konnte sie kaum sprechen wegen der Schmerzen in der Brust. Sie blieb über 2 Monate im Krankenhaus. Sie unterzog sich intensiven Operationen, um alle Schäden zu reparieren. Aber möglicherweise wird sie in der Zukunft sogar eine Lungentransplantation benötigen. Ich bin dankbar, dass Jessica überlebt hat und ich habe Kontakt zu dem Mann gehalten, der ihr Leben gerettet hat. Jessica benötigt immer noch Sauerstoff und hat gelegentlich Schwierigkeiten beim Atmen. Ich begleite sie zu monatlichen Terminen, und wir tun alles Mögliche in der Hoffnung, dass sie sich eines Tages vollständig erholt, obwohl wir akzeptiert haben, dass dies vielleicht nie geschieht. Ich habe ihr im Krankenhaus einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt, egal was passiert, ich freue mich darauf, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen. Ich werde diese Nacht niemals vergessen und oft kämpfe ich damit, mir selbst zu verzeihen für das, was passiert ist. Aber ich bin auch froh, dass es etwas ist, an das sie sich nicht erinnern muss. Ich fuhr mit meinem Truck zurück nach Hause von der Wohnung meiner Freundin. In dieser Nacht tobte ein ziemlich heftiges Gewitter, aber ich dachte, da ich nur 10 Minuten entfernt wohnte, würde alles in Ordnung sein. Ich hätte bei ihr übernachtet, aber ich musste am nächsten Tag früh arbeiten und all meine Arbeitskleidung war bei mir zu Hause. Es war dunkel, und der Strom war ausgefallen. In völliger Dunkelheit zu fahren, nur mit den Scheinwerfern den Weg zu beleuchten, ist kein besonders angenehmes Gefühl. Der Regen prasselte so stark auf meine Windschutzscheibe, dass die Scheibenwischer nicht schnell genug arbeiten konnten, um die Sicht freizuhalten. Es war, als würde ich blind fahren. Aber ich hatte mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht, also wusste ich, wohin ich musste. Es war wie Muskelgedächtnis, welche Straße ich nehmen und wie lange ich auf jeder fahren musste. Ich bog in die Straße ein, in der mein Haus lag, und fast sofort bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Es war, als würde mein Truck schweben. Ich spürte Feuchtigkeit an meinen Füßen und die Lichter im Fahrzeug begannen zu flackern. Wasser drang ein. Mit meinen Scheinwerfern konnte ich sehen, wie der Pegel draußen um das Fahrzeug herum immer höher wurde. Das Wasser stieg schneller und der Truck begann zu sinken. Die Strömung trieb ihn weg und ich konnte nichts dagegen tun. Ich löste den Sicherheitsgurt und versuchte, die Tür auf der Seite zu öffnen, aber sie bewegte sich nicht. Das Wasser stand mir schon bis zu den Knien. Ich holte tief Luft. Mein Vater hatte mir immer gesagt, in Gefahrensituationen nicht in Panik zu geraten, weil das Leben nicht rettet. Ich hatte eine wasserdichte Taschenlampe im Handschuhfach, also nahm ich sie heraus, schaltete sie ein und suchte nach etwas, womit ich das Fenster einschlagen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto bereits völlig ausgegangen und die elektrischen Fenster waren keine Option mehr. Ich hatte den Truck am Tag zuvor gereinigt und leider bedeutete das, dass ich alle meine Werkzeuge ausgeräumt hatte, um die Ladefläche zu organisieren. Ich hatte nur meinen Pullover, die kleine Taschenlampe und ein Taschenmesser zur Verfügung. Ich rief den Notruf 911 an, und ein aufgezeichneter Hinweis teilte mir mit, dass alle Disponenten beschäftigt seien und mich so bald wie möglich bedienen würden. Da begann ich in Panik zu geraten. Ich brauchte Hilfe und es schien, als würde ich keine bekommen. Das Wasser stand mir schon bis zum Bauchnabel, als ich mich in meinem Sitz duckte und versuchte, meinen Kopf so lange wie möglich über Wasser zu halten. Das Wasser drang vor allem durch die Fahrertür ein, Also griff ich nach meinem Pullover und versuchte, das Leck zu stoppen, aber es funktionierte nicht. Ich war verzweifelt und bereit, alles zu versuchen. Ich wartete 7 Minuten, bevor endlich jemand abnahm. Ich schilderte, was geschah, und sie sagten sehr direkt, dass ich nicht die einzige Person in solch einer Überschwemmungssituation sei und dass es mindestens 30 Minuten dauern würde, bis sie helfen könnten. Ich sagte immer wieder, dass ich keine 30 Minuten habe, aber sie sagten, sie könnten nichts weiter tun. Ich fragte, ob sie in der Leitung bleiben könnten, aber sie erklärten, dass aufgrund der hohen Nachfrage nach Notdiensten während des Sturms alle Disponenten gebraucht würden und dass ich, wenn sich die Situation verschlimmern würde, erneut anrufen könne. Ich legte auf und wusste sofort, dass dies keine Option sein würde. Wenn es schlimmer würde, hätte ich keine 7 Minuten, um zu warten und jemandem zu erklären, was passiert. Ich wäre tot. Das Wasser stieg weiter und mein Herz schlug heftig. Ich war verängstigt und verwirrt, warum ich keine Hilfe erhielt, und meine Eltern gingen nicht ans Telefon. Ich öffnete die Sprachaufnahme-App und begann, Abschiedsnachrichten für meine Familie aufzunehmen. Ich war mir nicht sicher, ob sie sie erhalten würden, aber es war besser als nichts und beruhigte meine Nerven auf irgendeine Weise. Es war, als würde ich mit ihnen sprechen, ohne wirklich zu sprechen. Und irgendwie war es in diesem Moment therapeutisch. Nur 10 Minuten, nachdem ich mit 911 aufgelegt hatte, stand das Wasser mir bis zur Brust. Ich war sicher, dass ich sterben würde. Im Auto war kaum noch ein Fuß Luft übrig. Ich begann, zu Gott zu beten, ihn zu bitten, mich bitte nicht sterben zu lassen, dass, falls er es doch zuließe, ich in den Himmel gehen dürfe. Bis zu diesem Moment war ich als Erwachsener nicht sehr religiös gewesen, aber ich schätze, es ist oft so. Man erkennt seinen wahren Glauben, wenn man ihn wirklich braucht. 5 weitere Minuten vergingen und das Wasser stand mir schon bis zum Hals. Meine Wange lag am Dach auf und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich begann, die Hoffnung zu verlieren. Niemand kam, um mich zu retten. Ich konnte nur durch die Nase atmen, als ich das Geräusch eines Motors in der Nähe hörte. Ich dachte nicht, dass man meinen Truck bemerken würde, also begann ich zu schreien und die Taschenlampe einzuschalten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich fühlte immense Erleichterung, als ich hörte, dass ein Boot sich meinem Fahrzeug näherte. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe und sah jemanden ins Wasser neben dem Fenster der Fahrerseite springen. Er hatte einen Glasbrecher dabei und schaffte es, das erste Fenster beim ersten Versuch zu zerbrechen. Er streckte die Hand ins Auto und griff nach meinem Hemd. Ich holte tief Luft, während er mich durch das Fenster aus dem Auto zog. Man setzte mich ins Boot und ich begann, ihnen heftig zu danken, dass sie mein Leben gerettet hatten, während ich die Luft einatmete, von der ich vor wenigen Minuten dachte, sie würde enden. Sie hüllten mich in eine Notfalldecke und wir fuhren los. Wir halfen noch einigen anderen Personen, aus ihren Autos zu kommen, bevor wir einen Bereich erreichten, wo Polizei und Feuerwehr auf uns warteten. Sie brachten mich ins Krankenhaus, aber medizinisch war nichts mit mir, Gott sei Dank. Glücklicherweise starb niemand während dieses Sturms, obwohl ich weiß, dass ich kurz davor war, das einzige Todesopfer zu sein. Ich war so enttäuscht von den Notdiensten meiner Stadt und entdeckte in dieser Nacht, dass die Personen, die mich retteten, nicht einmal Beamte waren. Sie waren einfach gute Samariter, die hörten, dass Menschen in Gefahr waren und wussten, dass sie helfen mussten. Monate nach dem Vorfall hatte ich Albträume vom Ertrinken. Selbst jetzt habe ich Angst, während eines Sturms zu fahren oder mit einem Boot hinauszufahren. Tiefes Wasser erschreckt mich. Ich habe einige Male Therapie gemacht, aber es schien nie zu helfen. Also hörte ich auf zu gehen. Ich hoffe nur, dass eines Tages, hoffentlich bald, der Tag kommt, an dem ich das Erlebte vollständig verarbeiten kann und nicht mehr zulasse, dass es mich verfolgt wie jetzt. Ich bin dankbar, überlebt zu haben und dass die Menschen in meiner Gemeinde eingegriffen haben, als die Behörden es nicht taten. Ich hätte niemals dort zum Sterben zurückgelassen werden dürfen, und genau das wäre fast passiert. Ich hoffe nur, dass niemand sonst in dieselbe Situation gerät, und falls doch, hoffe ich, dass jemand rechtzeitig kommt und ihr Leben rettet, so wie meines in dieser Nacht. Ich war gerade von einer fast 24-stündigen Schicht gekommen. Ich arbeitete im Bauwesen und das Management hatte kein Problem damit, uns zu überlasten. Wenn eine Frist bevorstand und wir noch nicht nah am Abschluss waren, bekamen wir Überstunden und viele von uns fanden das in Ordnung. Ich fuhr gerade nach Hause von der Baustelle und da es fast 3 Uhr morgens war, waren nur wenige andere Autos auf der Straße. Ich muss zugeben, dass ich viel zu müde zum Fahren war. Ich war fast 40 Stunden wach und ja, ich war leichtsinnig, aber ich wollte verzweifelt nach Hause kommen und einfach schlafen. Ich nickte mehrfach am Steuer ein, aber ich wachte sofort auf, als ich ein kleines Mädchen sah, das allein am Straßenrand saß. Zuerst fuhr ich vorbei, aber mein Instinkt sagte mir, dass ich umdrehen und sehen sollte, ob sie Hilfe brauchte. Ich hielt an und sie sah mich an. Sie konnte nicht älter als 7 oder 8 Jahre sein. Ich fragte sie, was los sei oder ob sie Hilfe brauchte, aber sie sagte nichts. Ich fühlte, dass es falsch wäre, sie dort sitzen zu lassen, also öffnete ich die Autotür und sagte ihr, sie solle einsteigen, dass ich ihr nichts tun würde. Zuerst zögerte sie ein wenig, stieg dann aber trotzdem ein. Ich hatte vor, sie zur nächsten Polizeistation zu bringen, damit sie herausfinden konnten, wer sie war und sie zu ihrer Familie zurückbringen konnten. Ich versuchte mehrmals, dass sie mir etwas über sich erzählte, aber sie sagte nichts und starrte mich nur an. Ihre Augen waren die ganze Zeit auf mir fixiert. Wir fuhren weitere 10 Minuten schweigend, als ich ein weiteres Kind am Straßenrand sitzen sah. Ich fühlte mich wie im Wahnsinn. Ich konnte nicht glauben, dass es wieder passierte. Ich hielt an, und dieses Mal war es ein kleiner Junge, der ebenfalls nichts sagte. Ich dachte mir, warum nicht? Und er stieg ohne Zögern ins Auto. Ich stellte ihm dieselben Fragen wie dem Mädchen, aber auch er sprach nicht und starrte mich nur an. Ich begann ein wenig Angst zu bekommen und machte mir Sorgen, dass ich mich in etwas sehr Ernstes verwickelt hatte, aber ich wusste, dass ich diesen Kindern helfen musste, egal was passierte. Ich begann darüber nachzudenken, was geschehen sein könnte. Waren sie entführt und am Straßenrand ausgesetzt worden? War es eine Art Menschenhandel? Waren sie verloren? Ich hatte keine Ahnung. Nach weiteren 15 Minuten geschah es erneut, nur dass diesmal ein Kindersitz am Straßenrand stand. Ich hielt an, stieg aus und war entsetzt, ein Baby darin zu sehen. Ich konnte das genaue Alter nicht bestimmen, aber es schien relativ gesund und sah mich an. Ich wusste, dass ich es mit zur Station nehmen musste, also stellte ich den Sitz auf die Rückbank und rief die Polizei. Sobald ich Empfang hatte, wiesen sie mir an, zu einem Krankenhaus einige Meilen entfernt zu fahren, und sie würden sich dort mit mir treffen. Wir kamen kurz nach dem Anruf an. Ich nahm den Sitz aus dem Auto und wies die Kinder an, mir hineinzufolgen. Sie taten es, ohne ein Wort zu sagen oder Aufsehen zu erregen. Drinnen war nur die Empfangsdame. Ich erzählte ihr, was passiert war, aber sie sah mich nur mit einem verwirrten Gesichtsausdruck an. Ich deutete auf die Kinder, dass sie zu ihr kommen sollten, und sie blieben einfach an ihrer Seite. Ich bat weiterhin um Hilfe, aber sie schaute nur umher und tat nichts. Ich verstand nicht, warum sie immer wieder fragte, ob ich in Ordnung sei. Ich sagte ja, aber die Kinder brauchten Hilfe, und das Baby schien kalt zu sein. Sie fragte hartnäckig, von welchen Kindern ich sprach. Und egal, wie sehr ich sie anzeigte oder ihr sagte, wo sie waren, tat sie so, als wüsste sie nicht, wovon ich sprach. Ich wurde frustriert und wusste nicht, was ich tun sollte. Sie bat mich zu wiederholen, was ich sagte, und ich erzählte es ihr erneut, genau wie es passiert war. Während ich die Geschichte erzählte, sah sie nur dorthin, wo ich deutete. Aber etwas war merkwürdig. Es war, als würde sie durch die Kinder hindurchsehen, nicht zu ihnen. Gerade als ich die Geschichte beendet hatte, kamen 2 Polizisten herein. Sie ließen mich die Geschichte vor ihnen wiederholen und waren genauso verwirrt wie die Empfangsdame. Sie suchten nach den Kindern, die direkt vor ihnen standen, und dann begann ich, selbst verwirrt zu werden. Sie ließen mich sitzen und sagten sehr ruhig, dass keine Kinder bei mir seien und dass ich eine Werkzeugtasche trug, keinen Kindersitz. Ich sah nach unten und sah den Sitz immer noch in meinen Händen und die Kinder in meiner Nähe, flehend, dass sie ihnen helfen sollten, zu ihren Familien zurückzukehren. Aber sie waren fest und sehr ernst. Sie wiederholten immer wieder, dass niemand da sei und dass ich irgendeine Art Episode hätte. Ich hatte nie psychische Probleme gehabt und sagte ihnen das, aber es machte keinen Unterschied. Ich wurde unter 72-stündige psychiatrische Obsorge gestellt, weil sie dachten, ich könnte aufgrund der Halluzinationen, die ich hatte, eine Gefahr für mich selbst oder andere sein. Sie waren besonders besorgt, weil ich so sicher war, dass ich sah, was ich sah. Ich dachte, sie seien verrückt und nur ich sei bei Verstand. In den folgenden Tagen machten sie viele Tests und Untersuchungen, um herauszufinden, was los war. Anfangs dachten sie, es läge am Schlafmangel. Es ist üblich, dass Menschen halluzinieren, wenn sie nicht schlafen. Aber die Halluzinationen hielten auch nach mehreren Stunden Schlaf an, sodass sie wussten, dass etwas anderes dahinter steckte. Ich hatte Angst. Ich rief meine Mutter an, die kam und die Krankengeschichte unserer Familie mit den Ärzten durchging. Nach den 72 Stunden beschloss ich, im Krankenhaus zu bleiben. Ich verstand nicht, was passierte, aber ich wusste, dass ich Hilfe brauchte. In den 2 Wochen vor meiner Diagnose folgten mir die Kinder überall hin. Sie sahen mir beim Schlafen zu und hielten mir Gesellschaft, aber sie sprachen immer noch nicht. Anfangs waren sie tröstlich, als wäre ich nicht allein. Aber schließlich wurden sie zu einer Erinnerung daran, dass etwas mit mir nicht stimmte und dass ich mein Leben nicht leben konnte, bis ich herausfand, was los war. Die Halluzinationen waren nicht mehr mein einziges Symptom. Ich begann, Probleme beim Sprechen zu haben und konnte nicht klar denken, was die Ärzte alarmierte, dass es etwas anderes sein könnte. Sie machten Scans, fanden aber nichts. Sie sagten mir, dass wenn das letzte MRT während dieses Aufenthalts nichts zeigte, ich gehen müsste und an einem anderen Tag für weitere Tests zurückkehren sollte, in der Hoffnung, dass diese etwas zeigen würden. Ich wusste, was das bedeutete. Wenn ich einen Gehirntumor hätte, wollte ich nicht warten, bis er gewachsen war, bevor ich etwas tun konnte. Wir machten das MRT und glücklicherweise bemerkte ein Arzt, von scheinbar zu vielen, einen Schatten. Ich hatte einen Gehirntumor. Er war klein, erklärte aber alle meine Symptome. Es wurde als bösartiger Tumor im Frontallappen diagnostiziert, der den Sehnerv drückte, und leider konnten sie ihn aufgrund der Nähe zum Nerv nicht operieren. Aber sie hofften, dass Chemotherapie und Strahlung die Krebszellen abtöten würden, da er früh entdeckt worden war. Ich begann mit Chemotherapie und Strahlung und nach ein paar Wochen traten die Halluzinationen immer seltener auf. Ein Teil von mir vermisst sie, wenn sie nicht da sind, aber der größere Teil war froh, weil das bedeutete, dass es mir besser ging. Die meisten Menschen würden es wahrscheinlich nicht verstehen, aber vielleicht einige schon. Ich bin immer noch in Behandlung und meine Ärzte hoffen, dass ich bald in Remission bin. Ich bin dankbar für das, was in jener Nacht passiert ist. Wenn ich diese Kinder auf der Straße nicht gesehen hätte, Halluzination oder nicht, wäre ich nie ins Krankenhaus gegangen und der Krebs wäre nie so früh entdeckt worden. Ich bin mir immer noch nicht sicher über meine offizielle Prognose, aber ich denke gern, dass sie gut ist. Ich muss Hoffnung haben, sonst habe ich nichts. Ich hatte eigentlich nicht vor, diese Geschichte zu erzählen, aber es sind einige Jahre vergangen und ich habe nicht mehr so große Angst vor dem, was passiert ist, wie früher. Also, warum nicht? Ich war damals erst 19 Jahre alt. Im Jahr zuvor war ich für das College quer durchs Land gezogen und bisher hatte ich nie Probleme gehabt, während der verschiedenen Semesterferien nach Hause zu fahren. Es war Winterferien und meine Mutter wollte wirklich, dass ich in diesem Jahr nach Hause komme, um die Feiertage mit meiner Familie zu feiern, da ich im Vorjahr nicht da gewesen war. Ich stimmte zu, wollte mein Auto aber eigentlich nicht wochenlang stehen lassen. In der Stadt, in der ich lebte, gab es viele Autodiebstähle. Und mein Auto zu riskieren, dass es vandalisiert, gestohlen oder ausgeräumt wird, kam für mich einfach nicht in Frage. Ich sagte meiner Mutter, dass ich alleine fahren würde, und sie war nicht besonders glücklich darüber, verstand es aber. Sie bot an, dass mein Vater mitfliegen könnte, um mit mir zu fahren, aber ich wollte ihnen den Aufwand nicht machen. Und ich dachte, ein paar Tage alleine auf der Straße wären eine gute Sache. Ich hatte persönliche Probleme und Zeit zum Nachdenken ohne Ablenkungen erschien mir eine gute Idee. Ich packte ein paar Taschen für die kommenden Wochen, verabschiedete mich von meiner Mitbewohnerin, die ziemlich traurig über meinen Weggang war, und ging zur Tür hinaus. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war mein Auto wahrscheinlich den Stress der Heimfahrt nicht wert. Es war ein 20 Jahre alter Honda Civic, der dazu neigte, oft kaputt zu gehen, und mit oft meine ich mindestens einmal im Monat. Ich hatte einfach nicht das Geld, es zu ersetzen. Ich stieg ins Auto und war innerhalb weniger Minuten auf der Straße. Ich trank noch einen Kaffee, bevor ich die Stadt verließ, um möglichst lange wach zu bleiben. Es war noch ungefähr 8 Uhr morgens, also plante ich etwa 10 Stunden zu fahren, bevor ich hoffentlich ein Hotel finden und die Nacht dort verbringen würde. Ich hatte keine festen Pläne und folgte der schnellsten Route nach Hause, was wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung war. Heute weiß ich, dass ich die Route hätte nehmen sollen, die keine langen Strecken mit nichts als Feldern für Meilen und Meilen beinhaltete. Ich hielt mehrmals an, um auf die Toilette zu gehen und etwas zu essen, und gegen 19 Uhr war ich völlig erschöpft. Ich war fast 11 Stunden gefahren und wollte kein Risiko für mich oder andere auf der Straße darstellen, wenn ich so müde weiterfahre. Ich fand ein relativ schönes Hotel, bekam ein Zimmer für die Nacht und setzte meine Fahrt am nächsten Morgen fort. An diesem Tag würde ich durch Teile des Mittleren Westens fahren und darauf freute ich mich nicht besonders. Das letzte Mal, als ich dort war, gab es viel flaches Land und Maisfelder, was auf einer langen Fahrt ziemlich langweilig war. Es war Winter, also gab es keinen Mais. Das Wetter hätte besser sein können, aber am Vortag hatte ich keine Probleme gehabt, also hoffte ich, dass alles gleichbleibend wäre. Der Tag verging schneller als der vorherige, und ehe ich mich versah, war es bereits dunkel. Gegen 18 Uhr fühlte ich mich fit genug, um weiterzufahren, also fuhr ich durch die nächste Stadt und setzte meine Fahrt fort. Gegen 19 Uhr begann ich ein Klopfen zu hören, und ich wollte weinen, als ich merkte, dass es aus dem Motor kam. Es begann zu schneien, und mein Auto kam nur sehr langsam voran, bis ich am Straßenrand anhielt, wo es vollständig ausging. Es wurde kalt ohne Heizung, und ich wusste, dass ich bald Hilfe rufen musste. Ich überprüfte Google Maps, um zu sehen, ob ich in der Nähe einer anderen Stadt war, aber die nächste Ortschaft, obwohl sehr klein, war fast eine Stunde entfernt. Ich versuchte, meine Eltern anzurufen, um ihnen zu erzählen, was passiert war, hatte aber kein Signal. Also beschloss ich, die Notruftaste meines Handys zu benutzen, und zum Glück funktionierte es. Das einzige Problem war, dass der nächstgelegene Beamte, der reagieren konnte, mindestens eine Stunde entfernt war, in der zuvor erwähnten Stadt. Ich sagte der Operatorin, dass ich warten würde, und sie wies mich an, die Türen zu schließen und mich im Auto so gut wie möglich zu verstecken, damit es so aussah, als sei niemand drin. Offenbar war genau dort, wo mein Auto ausgefallen war, auch ein sehr gefährlicher Abschnitt der Straße, nicht besonders sicher für gestrandete Fahrer, insbesondere für junge Frauen. Ich will nicht lügen. Zu hören das machte mich körperlich krank. Ich hatte das Gefühl, einen Herzinfarkt zu bekommen, so schnell wie mein Herz schlug. Ich legte eine Sonnenblende an die Windschutzscheibe und zum Glück hatte ich noch drei weitere aus dem Auto von meinen Campingausflügen, die ich an den Seiten und der Heckscheibe anbrachte, sodass niemand hineinschauen konnte und es von außen fast schwarz aussah. Nach etwa 30 Minuten des Wartens begann ich das Gefühl zu bekommen, dass mich jemand beobachtete. Ich versuchte mir einzureden, dass es nur die Situation war, in der ich mich befand, und dass ohnehin alle Fenster bedeckt waren, also unmöglich. Ich wollte dieses Gefühl loswerden, aber es verschwand nicht, egal wie oft ich mir sagte, dass alles in Ordnung sei. Irgendetwas in mir sagte mir, dass die Situation, in der ich mich befand, bald sehr, sehr beängstigend werden würde. Ich schaltete den Bildschirm meines Handys ein und hielt ihn ans Fenster, ohne zu wissen, dass das, was ich sehen würde, mich jahrelang traumatisieren würde. Zuerst fühlte ich mich etwas erleichtert, als ich nur die Reflexion der Sonnenblende sah. Ich drehte das Handy zum Beifahrerfenster und in dem kleinen Spalt, der nicht bedeckt war, sah ich zu meinem Entsetzen das Gesicht eines Mannes, das gegen das Glas gedrückt war, lächelte und mich direkt anstarrte. Meine erste Reaktion war ein Schrei, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war ein Laut, von dem ich nicht einmal wusste, dass ich ihn erzeugen konnte, als hätte sich die Angst selbst in einem Geräusch manifestiert. Es hätte mir fast die Ohren beschädigt. In dem Moment, als der Schrei herauskam, sah ich, wie der Mann sein Gesicht vom Glas hob und zu lachen begann. Das schrecklichste und kehligste Lachen, das ich je gehört hatte. Sofort hörte ich, dass sich das Auto bewegte, während der Mann gewaltsam versuchte, die Tür zu öffnen. Ich schrie und weinte, während er um das Auto herumlief und wie ein Tier heulte, zwischen den Lachern, als würde er sich über mich lustig machen. Ich rief erneut den Notruf 911 an und schrie, dass ich sofort Hilfe brauchte. Die Frau, die dieses Mal antwortete, war nicht so freundlich wie die erste, mit der ich nur 30 Minuten zuvor gesprochen hatte. Sie schrie mich an, ich solle aufhören zu schreien, sonst könne sie mir nicht helfen. Ich weinte und versuchte, mich zu beruhigen, während der Mann draußen begann, gegen das Fenster zu schlagen, mit etwas Hartem, das das Glas zerbrechen könnte. Die Operatorin begann mir zu drohen, dass es nicht in Ordnung sei, den Notruf zu veräppeln, obwohl ich darauf bestand, dass das, was geschah, real war. Nach 10 Minuten purer Qual, in denen ich versuchte, ihr die Situation zu erklären, während der Mann draußen mich quälte, legte sie auf und ich fühlte mich völlig hilflos. Das einzige Erleichterung war, dass er es nicht geschafft hatte, ins Auto zu kommen. Ich rief erneut den Notruf an, hoffend auf einen einfühlsameren Operator, und zum Glück war es so. Ein Mann antwortete und erkannte sofort meine Situation, half mir, mich genug zu beruhigen, um ihm die notwendigen Informationen zu geben. Der Beamte war fast 45 Minuten zuvor geschickt worden und war nun etwa 10 Minuten entfernt. Man sagte mir, dass er so schnell wie möglich unter den gegebenen Umständen kommen würde. Meine Hoffnung schwand, als ich ein Geräusch hörte, das eindeutig ein Stein war, der gegen die Windschutzscheibe schlug. Dieser riss so weit, dass der Mann begann, auf die Motorhaube zu steigen und die Windschutzscheibe zu zertrampeln, bis sie genug zerbrach, um die Hand hineinzustecken. Ich schrie und kroch auf den Rücksitz, um außerhalb der Reichweite dieser offensichtlich gefährlichen Person zu bleiben. Er begann, die Windschutzscheibe herauszureißen, und sein Gesicht war noch furchterregender als beim ersten Mal, als ich es sah. Vor Angst gelähmt sah ich zu, wie er begann, ins Auto zwischen die Glasscheiben zu klettern. Ich hatte keine andere Wahl, als aus dem Auto zu steigen. Der Beamte war in der Nähe. Ich öffnete die Tür und schaltete die Taschenlampe meines Handys ein, richtete sie auf die Motorhaube und fühlte eine enorme Erleichterung, als ich sah, dass der Mann beim Versuch, herauszukommen, festsaß. Dann sah ich die schönen rot-blauen Lichter in der Ferne blinken und hörte die Sirenen. Ich begann wild zu winken, damit er mich sah, und er hielt neben mir an. Er stieg innerhalb von Sekunden aus seinem Auto, und wenige Minuten später kam ein weiteres Polizeiauto. Sie setzten mich in eines der Streifenfahrzeuge, und ich sah, wie sie ihre Waffen zogen und verlangten, dass der Mann aus dem Auto kam. Dieser verrückte Mann schrie und wälzte sich. Einer der Beamten hielt ihn an den Knöcheln fest und zog ihn heraus. Der Mann versuchte, ihn mehrmals zu beißen, bevor er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Sie setzten ihn in das hintere Fach des anderen Fahrzeugs und sagten mir, dass weitere Beamte kommen würden, um Fotos vom Tatort zu machen und dass ein Abschleppwagen mein Auto abholen würde. Sie brachten mich zur Polizeistation und ich gab meine Aussage über alles, was passiert war. Ich rief meine Eltern an, die mir ein Flugticket vom nächstgelegenen Flughafen kauften, zu dem die Beamten freundlicherweise fuhren. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass der Mann mir irgendeinen Grund gegeben hätte, warum er das tat, aber das tat er nicht. Er war so psychisch gestört, dass sie sagten, er sei nicht einmal verhandlungsfähig. Schließlich, nehme ich an, brachten sie ihn in ein staatliches psychiatrisches Krankenhaus. Und das Letzte, was ich hörte, war, dass er immer noch dort war. Ich wünschte, es gäbe Gerechtigkeit für die Hölle, die er mir angetan hat. Vielleicht würden einige sagen, dass es Gerechtigkeit gab, aber für mich war es keine. Er wird nicht bestraft. Ich werde jeden Tag für die Erinnerung an das Geschehene bestraft. Mit der Zeit ist es leichter geworden, damit umzugehen. Aber es wird immer da sein, um mich zu quälen. Jedes Mal, wenn ich an den Mann am Fenster zurückdenke.